Ja, salve. Mein Name ist Hagen Petzold. Ich bin studierter Musiker und Musikwissenschaft. Mein spezieller Fokus beläuft sich auf die Nachbildung eines Cornus, also eines Bronzeblasinstrumentes aus Pompeji. Das haben wir damals vor vielen Jahrzehnten nachgebaut nach einem Original und spielen darauf originalgetreu antike Melodien.
Wie kam es zu diesem Interesse an diesem Instrument bzw. an dieser historischen Darstellung oder Nachbildung?
Da ich im eigentlichen Sinne Konzerttrompeter bin und mich gefragt habe, was ist denn vor dem Barock und der Renaissance gewesen und so ein bisschen im Mittelalter, das auch dürftig ist mit der Blechblasmusik, kam dann die nächste große Kultur eben in Frage, die römische, die letzte große antike Supermacht. Und da hatten wir eine sehr aktive Blechblasmusik. Und da ist mir dann zunächst über Abbildungen das Cornu, also das römische Horn, in Augenschein gefallen. Und da wir geschaut haben, wo finden sich denn solche Instrumente noch physisch, also nicht nur auf Abbildungen in Stein oder auf Fresken, sondern wirklich erhaltene Instrumente, sind wir sehr schnell nach Pompeji gereist und wussten, dass dort in Neapel das ganze Fundgut aus Pompeji, originale Exponate sich erhalten, im Magazin finden, die wir anschauen durften und auch entsprechende Ergebnisse mitnehmen durften für die Nachbildung dieses Instruments, was wir dann auch wohl erfolgreich getan haben.
War das das Nationalmuseum in Venedig? In Neapel, Entschuldigung. Ja, genau, da war ich nämlich auch schon mit meiner Frau. Aber das wird dort nicht ausgestellt.
Diese Instrumente wurden gleich zu Beginn der Ausgrabungssituation um die Hälfte des 18. Jahrhunderts gefunden. Man hat im Amphitheaterbereich angefangen zu graben und diese Stücke zunächst in die Schlossresidenz gebracht, weil der Geldgeber war eben der damalige König von Neapel. Und diese Schlossresidenz ist später verwandelt worden in das Archäologische Nationalmuseum. Und deswegen finden sich alle diese Exponate aus Pompeji und Umgebung eben auch dort an dieser exponierten Stelle.
Also ihr habt dieses Instrument nachgebaut. Wie vollständig war das noch? Was hat man denn da gefunden davon?
Ja, der Vorteil von diesen metallischen Instrumenten, gerade auch Bronze, die ja an für sich nicht vergeht, wie das im Fall von organischem Material ist, Knochen, Holz etc., war, dass dieser Vulkanausbruch des Vesuvs dort durch die Hitzeeinwirkung es dann glücklicherweise nicht geschafft hat, die Bronze in derartige Mitleidenschaft zu ziehen. Die hat ja irgendwann auch ihren Schmelzpunkt erreicht, aber die Instrumente waren im Amphitheater unter der steinernen Bestuhlung aufbewahrt, so aus den Quellen. Und somit hatten wir erhaltene Instrumente mit kleinen, sagen wir mal, Beschädigungen in der Röhre, aber Durchmesser, Rohrlänge, auch die Stärke der Wandigkeit des Bronzerohrs, das sind alles erhaltene Informationen, physisch original noch vorliegend. Und da konnten wir es dann ganz toll auch nachbauen.
Das heißt, dein Instrument, das du jetzt hier mit dabei hast im Römischen Freilichtmuseum, entspricht dem jetzt, was in Pompeji gefunden worden ist, exakt. Ist das irgendwie anders zu spielen wie jetzt eine heutige Trompete? Hat es andere Bestandteile?
Also es ist vielmehr ein funktioneller Nachbau. Es entspricht dem Original in funktioneller Weise. Es sind durch diese 12 erhaltenen Exemplare auch Varianten dabei. Die einen sind ein bisschen größer, die anderen ein bisschen schlanker gebaut. Wir haben uns an ein sehr schlankes Instrument gehalten, da man darauf die Luftsäule als Spieler am besten bestimmen kann, also die Töne am besten formen kann. Und da ich von der Konzerttrompete stamme, klassische Trompete eigentlich bin, muss man schon feststellen, dass auf solchen archaischen Bronzeblasinstrumenten der Ton schon eine andere Ästhetik besitzt. Man bläst auch in eine extrem lange Röhre hinein, über 3,50 Meter Länge, und das Spielverhalten ist anders, aber es geht letzten Endes wirklich auch um ein Blechblasinstrument mit einem Mundstück.
Also wir haben dich ja vorher schon mal kurz spielen gehört und auch schon bei anderen Veranstaltungen. Also das Instrument ist das eine, aber du brauchst ja auch Noten und Literatur. Ist da was überliefert aus der Antike?
Es gibt tatsächlich eine antike Notation. Es gibt also antike Noten. Das sind Buchstabennoten, die auf altgriechischen Lettern beruhen. Denn die griechische Sprache der damaligen Zeit war die Musiksprache der römischen Musikkultur. Und diese Buchstabennoten, die sich bei den großen, ernsthaften, veritablen Stücken darstellen und auch überliefert sind auf Stein oder auch auf Papyrus, die haben darüber eben noch entsprechende kleine Zeichen, die dann auch noch, abgesehen vom Intervall durch die Buchstaben, die Notenlänge demonstrieren. Und wir haben also tatsächlich eine antike Notation, die zu übersetzen ist, die man übersetzen kann in unsere heutige Zeit und in unseren heutigen Notenduktus.
Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, inwiefern die sich unterscheidet. Aber vom Prinzip her war die Literatur, die Noten funktionierten schon wie heute.
Die Noten funktionierten wie heute, denn letzten Endes brauche ich für eine Melodielinie das Rüstzeug von Intervall für den Tonabstand und die Notenlänge. Ich will als Musiker natürlich auch wissen, wie lang ist denn der Ton, wie lang soll der gespielt werden, der natürlich auch dem Willen des Komponisten entspricht. Und somit haben wir da wirklich das komplette Rüstzeug und irgendwo bleibt dann auch noch ein bisschen Raum für die musikalische Interpretation.
Okay, aber woher wusste ich, welche Note, oder weißt du, welche Note das ist? Oder woher wusste man, dass ein A auch ein A ist?
Genau. Der Musiktheoretiker, heute würde man sagen Wissenschaftler Pythagoras, hat durch seine Messungen diese Skalen als Basismaterial, die heute als Kirchentonarten bekannt sind, errechnet. Und aufgrund dieser Skalen, die sich heute als dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch und so weiter darstellen, konnte sich der Komponist bedienen und ganz explizit eine Tonart für den entsprechenden Anlass, ob für Gesang oder auch für instrumentale Notation auswählen, die sehr gut bestimmen und rekonstruierbar sind für heute. Ich kann also anhand einer Skala, die jetzt zum Beispiel phrygisch betrifft, sehr gut feststellen, welchen Tonvorrat haben wir, den ich dann auch definieren kann und das dann zu transportieren ist auf heutige moderne Notation.
Okay. Wir haben ja jetzt gehört, du spielst ja nicht nur ein Instrument, du spielst ja mehrere. Was spielst du denn noch? Sind da noch antike Instrumente drunter?
Ja, das Ganze hat sich natürlich auch im Laufe meiner Forschungsarbeit als Musikwissenschaftler in den letzten 20 bis 25 Jahren ausgeweitet. Das Interesse ist natürlich als Musiker dann abgesehen von der eigentlichen Spezialität des Konzertanten Trompetenspiels gewachsen. Und es kamen dazu auch vor allem die Kitarra, die apollinische Kitarra, also ein Saiteninstrument, ein Prototyp. Alle Gitarreninstrumente, wie das Wort Kitarra auch schon sagt, aus dem dann das Wort Gitarre auch stammt. Und damit verbunden auch der Gesang, der dann zum Gitarrespiel dann erfolgte, beziehungsweise die großen Gesangswettstreite schon aus der griechischen Kultur bekannt, dass sich der Sänger auf der Gitarre begleitet. Außerdem haben wir Holzblasinstrumente dabei, wie zum Beispiel in unserer Darstellung eine ägyptische Doppelflöte, die nicht zu verwechseln ist mit dem Aulos. Das ist ja diese kleine Doppeloboe. Und wir haben auch zivile Instrumente, die so gar nicht kultisch, sondern im normalen Bereich in Verwendung waren, wie zum Beispiel die Syrinx, die gerne als Panflöte bezeichnet wird. Und auch natürlich das ganz wichtige Perkussiv-Repertoire, wie das Sistrum aus dem Isis-Kult bekannt, in allen Kulturen wichtig gewesen. Die Pings aus dem Tempelbereich bekannt. Und noch ein paar kleine Sonderlichkeiten, die antike Menschen wirklich kannten.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt Darstellung. Darstellung kenne ich jetzt eigentlich nur von unseren Alemannen oder Legionären mit ihren Waffen. Aber es ist klar, es muss ja alles auch stimmen. Das heißt, deine Gewandung passt da dann auch absolut dazu.
Die Gewandung zeigt eine typische kaiserzeitliche Kleidung, also die Tunika mit den Kalige, eine Schnürung, also das wäre jetzt auch vermessen, ein Kingulum zu tragen, weil das schon wieder auf Militär hinweist. Wir sind da also ganz im Zivilen unterwegs. Auch wenn speziell unser Hauptprotagonist, das Kornu, im Militär eine starke Vertretung hat. Aber das waren anders gebaute Instrumente. Wir zeigen hier eher die zivile, etwas virtuosere Variante dieses Instrumententypus. Daher passen Gewandung und alle Instrumente, die wir darstellen, so ein bisschen in die kaiserzeitliche Ära des 1., 2. Jahrhunderts nach und auch ins erste vorchristliche Zeitalter.
Und jetzt noch die zum Abschluss die wichtigste Frage: Wo kann man dich denn hören?
Ja, die nächsten Auftritte und Gesprächskonzerte deswegen, weil dieses Instrumentarium und auch diese musikalischen Expertisen so ein wenig Erklärung brauchen für den Interessierten oder einfach für den Genießer dieser alten, antiken Stücke. Das wären jetzt Termine wie Augusta Raurica im tatsächlich August, dann haben wir, also in der Schweiz ist das Basler Land, dann haben wir Carnuntum, das ist bei Wien in Österreich, Niederösterreich. Dann haben wir auch im wunderschönen Freilichtmuseum in Hechingen ein wunderbares Konzert im Spätsommer, im Oktober. Daten sind dann sicherlich im Internet zu eruieren.
Das mache ich dann in die Shownotes alles.
Okay, gut. Wir haben Haltern, überschneidet sich leider, was ich unsäglich finde. Ja, nee, das ist, bis jetzt steht das, was ich gesagt habe. So Augusta Raurica und Carnuntum und
Hechingen. Okay, alles klar. Dann freuen wir uns, dich dann im Oktober spätestens wieder hier im Römischen Freilichtmuseum begrüßen zu dürfen, und nachher spielst du uns auch noch ein paar Stücke vor, von denen ich jetzt auch noch dann ein paar anfügen werde. Klänge der Antike, so der Titel dieser Episode. Heute melde ich mich am Schluss der Sendung. Ich bin Chris vom Römischen Freilichtmuseum Hechingen-Stein. Ich hoffe, dass dir, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Hagen Petzold könnt ihr schon hören, wieder bei unserer Veranstaltung Zeitenwende, die Entdeckertage im Römischen Freilichtmuseum Hechingen-Stein am 6. und 7. Juli, also knapp in 3 Wochen. Ich packe den Termin und alles dann in die Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend, einen schönen Tag. Bis bald, ihr. Bis bald, dein Chris.